Steht doch da. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich will nicht weiter rumsülzen, über das ich durstig bin, sondern ich will trinken. Wir sülzen immer darum, dass wir durstig sind. Oh, ich brauche mehr, Herr Jesus, ich brauche mehr, ich brauche mehr, anstatt zu trinken. Ist alles da. Ja, irgendwie finde ich das blöde, dass wir so eine Jahreslosung haben. Jedes Mal ist das eine Anfechtung, wenn ich die sonntags mit euch lese. Die ganze, jetzt bin ich schon wieder, ich will mit euch weitergehen irgendwo. Ich dachte, das hatten wir doch gerade, nicht? Jetzt müssen wir weitergehen, die Frage. Konnten wir wissen, ob wir es auswendig hatten? Ich will mit euch weitergehen in dem Thema Leiden und Dienen. Das ist ja so eine Sache, und zwar unter dem Gesichtspunkt, Jesus hilft. Wenn ich mich so manchmal betrachte, wenn ich so gucke, wie ich mich manchmal durch den Alltag bewege, dann denke ich mir, ich bin so ein Leiter, der ständig irgendwie gehbehindert ist. Ich weiß eine ganze Menge, wie man richtig geht, aber ich brauche irgendwelche Krücken. Kennt ihr sowas? Und wenn ich jetzt darüber predige, über wie man ein richtiger Leiter ist, dann sehe ich lauter Leute, die mit Krücken rumlaufen. Wir wissen alle genau, wie man eigentlich richtig gehen können müsste. Aber trotzdem haben wir so eine innerliche Krücke. Und eigentlich wollte ich hier so einen dicken Verband hinmachen. Aber ist heute Morgen alle hinter dem Programm verschwunden. Deswegen gehe ich mit uns erst nochmal die Strecke zurück. Jetzt ist auch alles verbunden. Was wir das letzte Mal, wie ich hier gepredigt habe, durchgenommen haben. Ich bin mit uns ganz an den Anfang der Bibel gegangen, zu 1. Mose 1, wo die Schöpfung beschrieben wird. Dass Gott alle Tiere des Feldes macht, das ganze Gemüse gezüchtet hat, die ganzen Bäume und alles, es wird ja schön beschrieben. Und dann in Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Als Mann und Frau. Jeder denke sich bei diesen beiden Geschlechtern, die hier genannt wird, das Seine zur heutigen Gesellschaft. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Das steht ganz am Anfang. Wenn wir diese Botschaft nicht verstanden haben, haben wir das meiste der Bibel nicht verstanden. Und ich hatte daraufhin 3, 4 Punkte rausgezogen. Das erste war die absolute Großzügigkeit Gottes. Er segnet, er macht was Wunderbares. Du musst dich einmal betrachten vorm Spiegel, selbst wenn schon Alterserscheinungen an deinem Körper sichtbar geworden sind. Du bist wunderbar geschaffen. Und viele leiden darunter, dass sie sich vergleichen mit irgendjemandem, der wie Schwarzenegger aussieht und ich sehe aus wie Hagar, wenn er den Mantel ausgezogen hat. Versteht ihr, das sind Unterschiede wie Tag und Nacht, aber trotzdem weiß ich, ich bin perfekt geschaffen. Jetzt fliegt hier alles auseinander, ist auch egal, dann legen wir das jetzt in die Tasche. So, ja, es passt heute zum Ganzen, nicht? Das seht ihr, jetzt setze ich mich hin und sage, ihr könnt mich alle mal, jetzt mache ich nichts mehr. Nein, ich schaue mich an und sage, ich bin wunderbar geschaffen. Amen. Und wenn ihr alle so schön ausseht wie ich, was wäre dann die Welt in Ordnung? Aber wie viele laufen rum, die mit permanenten Minderwertigkeitskomplexen umgehen? Weil sie sich permanent mit irgendwas vergleichen. Und ich sag mal, selbst wenn du aussiehst, ich bleibe nochmal bei dem Bild mit Schwarzenegger, ihr Männer, Schwarzenegger wird irgendeinen finden, der noch besser gebaut ist wie er. Das ist ja der Terminator oder was weiß ich, ja? Versteht ihr? Du findest immer noch was anderes, wenn du vergleichst, der besser ist. Deswegen lass es, schau auf das, was die Bibel sagt. du bist geschaffen. Und er sagt, hey, das ist sehr gut. So ist Gott. Sehr gut. Das Zweite, Gott spricht hier. Und zwar Gott, der Herr, der Abba, der das gemacht hat, der das Zeug, der das gestaltet hat. Und wir beten, unser Vater im Himmel. Wenn du das verstanden hast, dass Gott dir Leitungsautorität für dein Leben gibt, wenn du verstanden hast, dass er als Abba Vater dir das gibt, dann ist das absolut genial, dann bestimmt das dein gesamtes Leiterschaftsbild. Das ist die untere Stufe, die wir verstanden haben müssen, sonst müssen wir gar nicht über Leiterschaft nachdenken. Entweder weiß ich, der große Gott, der Abba Vater, vertraut mir Autoritäten an, er delegiert es. Er beauftragt zur Leiterschaft. Er sagt, hey, macht euch die Erde untertan. Und das fängt mit dir an, mit deinem Privathaushalt. Das geht weiter zur Arbeitsstelle bis hin zur Gemeinde, dem Übungszentrum, um Leiterschaft einüben zu können. Ach, habe ich mir gedacht, danach müssten wir alle perfekt sein. Jeder von uns müsste ein Top-Leiter sein. Wir sind ja Christen, nicht? Wir müssten Gemeinde verbindlich und gut leiten können. Die christlichen Ehen und Familien müssten das Vorbild für unsere Gesellschaft sein. Wir hätten Lebensbejahung in allen Ecken, selbst wenn einem die Uhr von der Hand fällt, selbst wenn alles komisch läuft. Wir wären eigentlich die perfekten Vorbilder für diese Gesellschaft. Wir würden keinen mehr treffen, der irgendwie mit Minderwertigkeit belegt ist, weil Gott hat ja gesagt. Und wenn Gott sagt, dann stimmt es. Und dann entdecke ich mich und sage, irgendwas ist bei mir nicht in Ordnung. Geht es ja auch so, dann bin ich wieder hier bei meinen Krücken. Dann laufe ich durch die Gegend und sage, na, eigentlich leiten sollen wir andere, aber ich kann das nicht. Ich bin gerade noch während dem Lobpreis runtergegangen, weil das vorher alles wieder nicht so klappte, wie ich mir das vorgestellt hatte und wollte eine große Lego-Kiste von Gerda unten aus dem Lager klauen. Und wollte die hier richtig auskippen. So richtig, damit ihr das behaltet, könnt ihr euch jetzt vorstellen, sowas. Ne? Und dann komme ich unten in die Kammer rein und dann waren lauter Häuser, die Kinder am Donnerstag gebaut hatten, da. Sag ich, die darf ich jetzt nicht kaputt machen, nicht? Da war auch alles wieder zu Ende. Meine ganze Didaktik ging in, ja, war nichts mehr. Hinten runtergefallen. Aber dann habe ich mir gedacht, ich muss jemanden haben, der mir hilft zu gehen. Und so habe ich gesagt, leiten und dienen, Jesus hilft. Und dann habe ich gedacht, das ist so das Lego-Gefühl. Ich sehe diesen ganzen Berg von Legos und schaue mir sie an und sage, die erste Frage in der Gemeinde, wer hat die da hingeworfen? Ja, in dem Fall wäre es klar, Paul. Aber wenn die hier am nächsten Sonntag noch hier liegen, dann würde jeder fragen, wer hat sie weggeräumt? Warum ist sie noch nicht weggeräumt? Warum bleibt das noch da? Vielleicht würde man sagen, da jetzt was rauszumachen, das ist mir zu viel, das sollen die Kinder machen. Ich bin schon erwachsen. Ich habe keine Zeit dafür, entsprechend zu bauen. Und die Frage ist, wer räumt die nachher eigentlich wieder weg? Wie kann man nur sowas machen, ich bin kein Kind mehr und so weiter. Wir könnten die ganzen vielen Abers haben, mit denen wir in unserer Gesellschaft rummeckern. Der eine oder andere sagt, ich gehe nicht mehr wählen, bringt sowieso nichts. Echte Leiter haben eine Vision, was man aus Legos machen kann. Man kann zum Beispiel so ein Bugatti 1:1 aus Legosteinen bauen. In Originalgröße, also nicht so klein. Etliche Millionen Steine sind da verbaut worden in dieses Lego-Auto, 1:1 im Maßstab. Und dann schaue ich mir das an und sehe den Lego-Haufen und sage, das schaffe ich nie, ich habe nicht genug Legos, das geht überhaupt nicht. Würdet ihr doch auch sagen, oder? Ich fange wieder an zu vergleichen an diesem absolut perfekten Ding. Das sieht doch fantastisch aus, man sieht gar nicht, dass das Legos sind. Aber es ist mit Lego-Steinen gebaut. Und ich will mit euch buchstabieren, wie Jesus hilft. Und dazu ist es am besten, man guckt sich einen Bibeltext an. Ich lese uns aus Lukas 5, Vers 17 bis 32. Und es begab sich eines Tages, als er, Klammer auf, Jesus, Klammer zu, lehrte, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes da saßen, die gekommen waren aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem, und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen, und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegeln hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er ihnen und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Mit diesen bekannten Geschichten möchte ich uns an die Hand nehmen und hoffe, dass Gott uns heute ein Stück befreit, dass wir die Krücken beiseite legen können, weil er uns hilft, Leidenschaft auszuüben in unserem privaten Leben als erstes, in unseren Ehen und Familien als zweites, in unserer Gesellschaft als drittes und damit auch mitten in der Gemeinde Jesu Christi in dieser Stadt. Begegnungskirche würde mir reichen. Jesus und die Gottesdienstbesucher habe ich den ersten Teil benannt. Jesus sitzt da mit den Leuten, und das wünsche ich mir manchmal so hier. Er würde sich jetzt hier hinsetzen. Im Judentum wurde ja ganz viel im Sitzen auch gelehrt. Dann würde er sagen: Hey, ich bin für euch, ihr seid wertvoll. Dann wird jeder Theologe gesagt haben: So steht es schon in 1. Mose 1, er hat uns geschaffen. Dann würde er vielleicht sagen: Gebt mal Acht, ihr solltet gerecht leben. Das machen wir, wir halten alle 635 Gebote nach bestem Wissen und Gewissen. Ihr solltet regelmäßig beten zu dem Vater, zu dem Abba. Das machen wir, wir gehen dienstags in die Gebetsstunde, und zu Hause beim Essen wird auch bei uns gebetet. Wow, sagt Jesus, ihr seid gut da. Ich will euch aber sagen, ich nehme euch an der Hand, es gibt noch größere Dinge. Ich bin gekommen, um euch zu begegnen. Die Gottesdienstbesucher waren ganz, ganz dicht an Jesus dran. Sie hören alles, was er zu sagen hat. Und ich glaube auch, dass sie wirklich mit dem Kopf dabei waren. Und dann sagt Jesus ihnen was, so nach dem Motto: Die Sünden von diesem Mann vergebe ich. Und da ticken sie aus, weil das nicht in ihre Lebenswirklichkeit und ihre Erziehungsmuster hineinpasste. Sie waren so dicht an Jesus dran. Sie haben alles gehört und sie gehen leer aus. Sie wissen eine ganze Menge mehr nach diesem Meeting. Sie wissen, dass Jesus Wunder tun kann, dass er heilen kann. Sie wissen eine ganze Menge, sie haben Wunder gesehen und trotzdem ändert sich ihr Leben nicht. Und das ist die Gefahr, die ich als beständiger Gottesdienstbesucher bei mir feststelle. Ich höre, dass Jesus innerlich heilt, dass er mich in der Leidenschaft für mein persönliches Leben berufen hat, dass ich Verantwortung für mich übernehmen kann. Ich weiß alles und laufe trotzdem weiter mit Krücken rum. Ich bin im Gottesdienst manchmal ganz dicht dran und das ist für mich das Schlimmste. Ich berichte dann davon, da war ich auf dem Kongress, da war ich in einem Gottesdienst und die Dichte der Gegenwart Gottes war da. Ich habe da gesessen und geweint und dann bin ich aufgestanden und habe genauso weitergelebt wie bisher. Das ist diese Situation, die hier in Kapernaum geschehen ist. Das könnt ihr in der Parallelstelle von Markus nachlesen. Ich glaube, Markus oder ist es Matthäus, der es sagt, weiß ich nicht. Einer von beiden schreibt, dass es in Kapernaum gewesen ist. Sie waren ganz dicht dran, ihre Krücken beiseite legen zu können und sie gehen mit Krücken wieder nach Hause. Es gibt eine sehr drastische Bibelstelle in Matthäus 11, wo Jesus die Städte anfing zu schelten, in denen er die meisten seiner Taten umgesetzt hatte. Aber sie waren aus dem Gottesdienst wieder rausgegangen wie eh und je. Ach, das war heilig, wir haben ein großes Wunder gesehen. Wow, wir kennen diesen Mann, der Wunder tut. Da musst du hingehen, wenn du Bauchschmerzen hast, der heilt sofort. Aber sie waren nicht bereit, ihr Leben zu verändern. Und da schreibt er, spricht er, das wird niedergeschrieben, wehe dir, Bethsaida, wären in Tyrus und Sidon die Taten geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, wirst bis zum Himmel erhoben werden, du wirst bis zur Hölle hinabfahren, denn wenn in Sodom die Taten geschehen werden, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land von Sodom erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dir. Das ist starker Tobak, nicht? Jesus ist ja so lieb und macht dieses, aber er redet auch Klartext. Wenn wir nicht unserer Leidenschaftsberufung nachkommen, dann wird das irgendwann stehen. Wir sind in Gottesdiensten gegangen, dann wird geschrieben stehen, Herr, haben wir nicht Lieder gesungen, haben wir nicht getanzt? Und wir werden oben bei ihm sein und sagt, ich kenne euch nicht. Wir sind mit Krücken wieder rausgegangen. Aber das ist nicht alleiniger Sinn des Gottesdienstes. Natürlich wollen wir Gott loben und ehren, aber er möchte auch mit seinem Geist kommen und mich so verändern, dass ich in der Woche meiner Leidenschaftsberufung gerecht werde. Und das heißt erstmal ganz persönlich. Jetzt könnte ich bei dieser Fruststelle stehen bleiben, aber ich will ja sehen, wie Jesus hilft. Na, das kommt noch danach. Jesus hilft diesen Menschen, indem sie erfahren, was ist leichter zu sagen, dir sind die Sünden vergeben oder stehe auf. Er tut ein Wunder in ihrer Mitte, dass sie zur Bekehrung, zur Umkehr kommen. Aber in dieser Geschichte kamen ja auch noch Diakone vor. Das waren die 4 oder 5, ich weiß nicht, oder 6 waren, die sich abgewechselt haben. Ich habe auch nicht mehr nachgelesen bei allen Parallelstellen, ob die irgendwo genannt werden. Aber da wird einer auf der Trage in den Gottesdienst geführt. Sie können nicht hin zu Jesus, ganz klar, ihr kennt die Geschichte. Die räumen das Dach ab, lassen ihn runter. Ist wahrscheinlich im Orient einfacher, als wenn man bei uns die Dachpappe aufschneiden würde. Zack, vor den ganzen Frommen, mitten im Gottesdienst, die heilige Atmosphäre gestört. Der große Meister lehrt und dann tröpfelt das von oben runter der Putz. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Da sitzen schon die ganzen Frommen, die sagen, das gehört sich nicht, konnten sie nicht warten, bis der Gottesdienst zu Ende war, da wäre er ja auch vorbeigekommen. Diese Leute hier, die würde ich als echte Leider titulieren. Die hatten ein Ziel. Die hatten eine Vision. Sie hatten gesagt, wenn wir zu Jesus durchkommen, wird sich alles verändern. Je älter ich werde, umso mehr denke ich, diese Vision bröckelt bei mir. Ich habe mich so an Gottesdienste gewöhnt. Ich weiß nicht, wann du mal das letzte Mal in den Gottesdienst hier reingekommen bist, mit einer ganz großen Aufregung, was würde Gott denn heute an meinem Leben tun? Stelle ich fest, okay, mit Krücken kann man ja auch gehen. Wann habe ich das letzte Mal das Ziel gehabt, dass wirklich massive Zeichen und Wunder geschehen? Ich rede zwar immer davon, dass wir lange keinen Befreiungsdienst mehr hier hatten, lange sind keine Dämonen mehr bei uns gewichen. Entweder sind eure Dämonen so getarnt oder ihr habt keine mehr oder es kommen keine mehr mit Dämonen hier rein. Aber bei Jesus war das ganz üblich, dass immer mal wieder mitten im Gottesdienst Geschrei losging und dann wurde ein Dämon ausgetrieben und die Leute gingen weg. Wann haben wir das letzte Mal erlebt, dass wie bei Azusa Street, die ganze obere Etage war voll von Krücken, die nach den Gottesdiensten zurückgelassen worden sind. So ist die Pfingstbewegung um 1900 entstanden. Wann haben wir das letzte Mal erlebt, dass jemand von einem Augenblick zum anderen von Drogen frei geworden ist? Dass von einem Mal zum anderen, wie bei der Jesus People Bewegung, Menschen heil geworden sind, sodass die Ärzte das selbst nicht glauben konnten.
Merkt ihr, ich habe mich daran gewöhnt, man kann ja auch so gehen. Die meisten hier in Berlin gehen ja so, die sich Christen nennen.
Also falle ich gar nicht weiter auf. Das meine ich jetzt ganz persönlich, jetzt ohne, dass ich jetzt den einen oder anderen von euch anschießen will. Wenn es dann geschieht, wäre das eben auch Absicht gewesen, aber nicht das primäre Ziel. Ich möchte sagen, so gehe ich, weil ich mich so daran gewöhnt habe an manchen Sachen.
Oh, wir sind halt in einer Zeit, wo sowas nicht passiert.
Die vier, ich bleibe mal bei den Vieren, diese Diakone, die waren für mich wirkliche Leiter. Die ließen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Da konnte eine Uhr runterfallen, da konnte dieses und jenes passieren. Die haben gesagt, nein, ich will Gottes Herrlichkeit sehen. Dieser Mann braucht Hilfe. Die hatten eine Vision, die sind dran geblieben und ließen sich durch keine Umstände aus dieser Sache rausbringen. Ich sag dir was, wenn du anfangen willst, irgendwelche Leitungsverantwortung wahrzunehmen, dann kommt irgendwelcher Widerstand. Das wollte ich vorhin mit den Kindern beibringen. Ich hatte mir extra mein Mundstück von der Trompete in die Tasche gesteckt und hätte gesagt, wer von euch schafft, einen Ton daraus zu bringen? Und wenn du schon mal einen Ton rauskriegst, so ein halber Pubi, dann ist die Frage, kannst du auch damit spielen? Gott ist so gut, ja? So ungefähr jedenfalls, ja? Dann werden der eine... kommt nichts, sage ich, habe ich erwartet. Und dann werde ich ihn irgendwie sagen, du musst da reinmachen, dann geht das. Da fliegt die Spucke vorne raus. Und dann schaffen sie den Ton. Aber sie schaffen noch nicht, die Frequenzen hoch und runter zu fahren. Dafür muss man üben. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe als 10-Jähriger. Meine Oma hatte mir Geld gegeben, dass ich das erste Lied üben sollte. 5 Mark hat sie gesagt, wenn du mir das spielst. Dann habe ich angefangen zu spielen und unser Nachbar stand auf 180. Und dann hatten wir noch einen Mieter bei uns wohnen, der fand das so interessant, der sagt, gib mir mal deine Trompete. Und dann hat er sich ins Fenster gestellt und extra schräg rüber gespielt, um zu sehen, wie der andere dann auf 180 kam. Versteht ihr? Aber Leidenschaft heißt, ich habe das Ziel. Ich will die 5 Mark haben. Und was habe ich gemacht? Ich habe geübt wie ein Weltmeister, bis ich dieses Lied konnte, um die 5 Mark zu kassieren. Und dann stellte ich fest, es geht besser. Und dann konnte ich nur nach Noten spielen. Und dann weiß ich, irgendwann kam Tim Thomas, du kennst ihn. Er sagt, Paul, ich nehme dir jetzt mal die Noten weg. Ich sage, das geht gar nicht. Ich nehme dir die Noten weg. Ich sage, das geht gar nicht. Dann hat er sich neben mich gestellt und dann musste ich auf seine Finger achten. Versteht ihr? Wenn du anfängst, ein Ziel zu haben, Wenn du anfängst, Leidenschaftsverantwortung, jetzt gehe ich auf dein Leben zurück. Wenn du sagst, in meinem Leben müssen sich was verändern, dass ich nicht immer Minderwertigkeitskomplexe habe oder dieses oder jenes, dann kommen andere und sagen, bei dir ist sowieso alles verloren, lass das mal so. Das liegt an deiner Mutter und deinem Vater. Aber was nützt das? Die sind nicht mehr. Ja, verstehst du? Und dann bleibst du so, wie du bist. Und nimmst nicht an der Berufung Gottes teil, ein Leiter zu werden. Manche probieren das dann in der Gemeinde und dann klappt das auch nicht. Verstehst du? Gemeinde ist Trainingszentrum, das ist ganz wichtig. Deswegen hat Gott Gemeinde auch geschaffen, damit man üben kann. Und geübt habe ich später mit einem Menschen, der Schustermeister war. Bei ihm in der Schusterwerkstatt habe ich die Trompete immer wieder ausgepackt, mein Flügelhorn. Und weil das auch so grausig war, ist er mit mir in den Wald gefahren. Und dann haben wir im Wald geübt. Dann haben wir geübt, 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 bis die ersten Lieder kamen. Verstehst du? Hier sehen wir vier Leute, die sich durch nichts entmutigen lassen. Die hatten ein Ziel. Dieser Mensch muss vor die Füße Jesu gelegt werden. Und ich wünschte mir, dass hier in der Gemeinde solche Leute aufstehen, die sagen, egal welcher Widerstand ist, egal ob der auf der Liege da zedert oder nicht, egal ob das Dach was kostet, ja oder nein, wir bringen ihn zu Jesus. Die bereit sind, allen Preis zu zahlen, vielleicht sogar aus eigener Tasche, damit jemand gesund wird. Kannst du dir vorstellen, wenn das in der Familie, wenn das in der Gemeinde Jesu Christi greifen würde, dass Leute sagen, bedingungslos will ich sehen, dass diese Person gesund aus dem Gottesdienst rausgeht. Was könnte passieren? Leiterschaft fängt an, dass du siehst, du bist berufen, die Krücken beiseite zu legen. Und vielleicht brauchst du welche, die als Leiter an deiner Seite sind, die sagen, bei Jesus ist alles möglich, deswegen bringen wir dich direkt zu ihm. Wir doktern nicht an dir rum, sondern wir bringen dich direkt zu Jesus. Uns Frommen sagt das was, deswegen muss ich dann nicht weiter auszuführen, was das ist. Sie waren sich nicht zu schade, die Trägerarbeiten zu tun. Nebenbei, die werden auch namentlich in der Bibel gar nicht genannt. Ich hätte sie wirklich mit Namen genannt. Und ich hätte sie vielleicht postum zum Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Als die Leute, die das Beispiel schlechthin sind und sagen, die müssten eigentlich als Heilige hier oben aufhängen. Die vier gigantischen Diakone, denen nichts zu schwer war, die sich nie entmutigen ließen, weil sie ein Ziel hatten, der Freund muss gesund werden. Jetzt gehe ich weg, sonst werden wir dann komisch. Also, wie geht Jesus mit ihnen um? Das ist sehr interessant, nicht? Das überliest man jetzt nur ganz kurz. Jesus ermutigt sie in ihrem Dienst, als er ihren Glauben sah. Ohne Glauben, so steht es geschrieben, ist ja unmöglich, Gott zu gefallen. Aber die Ermutigung kam nicht durch die Frommen, die da waren. Die haben sich eher aufgeregt darüber, dass die Decke kaputt war. Der Hausbesitzer hat wahrscheinlich schon gerechnet, was das kosten würde. Die Hausfrau hat gedacht, die Sauerei vom Boden wieder wegfegen. Wer bringt das alles wieder in Ordnung? Und Jesus sieht sie an und sagt, hey, meine Glaubenshelden, Respekt, Respekt. Also wenn du anfängst, Leiterschaft auszuüben, dann wird der Herr Jesus kommen durch seinen Heiligen Geist und wird dich immer wieder ermutigen und sagen, Respekt, das tust du echt genial. Aber wir haben noch einen, der ist so wie ich. Ja, jetzt wollen wir noch zu einem Krückenmann gehen. Nicht? Jesus und der Gelähmte. Jetzt ist nicht klar, ob der Gelähmte nicht die vier Diakone angeheuert hat gegen Geld. Man hat die tragen lassen, sagt, ich übernehme die Kosten, grabt auf oder so, das ist nicht klar. Aber in meiner Vorstellung bin ich der Gelähmte auf dem Bett. Ich hänge mit den Krücken da rum und sage, eigentlich möchte ich Leidenschaft ausleben, aber ich kann es nicht. Jetzt werde ich mit den Krücken so vor dem Altar runter, nee, hier ist es so vom Kreuz runtergelassen, ja, so ganz langsam. Ich liege da mit meinen Krücken und sage, ach, eigentlich möchte ich geheilt werden. Und dann höre ich diesen komischen Spruch, dir sind deine Sünden vergeben. Hey, das war ein sündiger Mensch, der geheilt wurde. Ist dir das klar? Manche sagen ja, erst sind die Sünden vergeben worden, dann konnte die Heilung kommen, nicht? Aber versteht ihr, das war ein sündiger Mensch wie du und ich. Und ich glaube, seine Hauptsünde bestand nicht darin, dass er gelogen hätte oder dass er was geklaut hätte oder dass er unzufrieden war mit seiner Familie oder sonst irgendwas, wo wir so viel Wert drauf legen, was Sünde und was nicht Sünde ist. Ich glaube, seine Hauptverantwortung, seine Hauptsünde war, dass er der Leidenschaft nicht nachgekommen ist, die Gott für ihn gegeben hatte. Er sollte gestalterisch unterwegs sein. Diese Art der Sünde vernachlässigen wir. Wir reden ständig über das Kreuz und dass Vergebung von Sünde, von Ehebruch und so weiter da ist. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, ganz am Anfang steht der Auftrag, macht euch die Erde untertan, du bist wertvoll. Und dann stelle ich fest, nein, ich mache das nicht. Ich nörgel rum und sage, ich bin nicht wertvoll. Das schaffe ich nie, das geht gar nicht. Wozu bin ich überhaupt da? Ich springe vom Haus. Versteht ihr? Das ist ein Hammerding. Und in dieser Geschichte möchte ich das mal so auslegen. Jesus schaut ihn an, er sieht ihn mit seinen Krücken, er sieht Paul, wie er da rumhängt. Und Paul denkt, jetzt sagt er zu mir, schmeiß die Krücken weg, du bist geheilt. Und dann sagt er, nee, Paul, deine Sünden sind dir vergeben. Dann würde ich auf der Liege liegen und sagen, deswegen bin ich nicht hier runtergekommen. Merkt ihr das? Wir legen ganz, ganz viel Wert drauf, dass wir sehr darauf achten, nicht zu lügen. Wir geben dem Busfahrer selbst 10 Cent zurück, die er uns zu viel weggegeben haben. Wir sind pingelig zurecht mit der Steuererklärung. Wir sind dahinterher, dass wir die stille Zeit einhalten. Wir sind dahinterher, dass wir regelmäßig beten. Einige diskutieren lange über den Zehnten. Wir gucken alles sehr genau durch. Wir gucken auch, dass die Männer nicht hinter den falschen Frauen hinterher gucken. Wir sehen in ganz vielen Dingen, die wir ganz klar und richtigerweise als Sünde bezeichnen. Aber ich glaube, am meisten versagen wir, dass wir nicht glauben, dass Gott uns zum Gestalten dieser Welt berufen hat. Und deswegen gehen wir so mit den Krücken durch. Und ich schaue nochmal euch liebe Senioren an. Ne? Ihr seid ja noch nicht mehr diejenigen, die riesen Bäume ausreißen können. Ne? Das merkt man ja mit zunehmendem Alter, wa? Das weißt du, das geht nicht mehr. Wa? Da hat man ja ganz andere Dinge im Kopf und sagt, wozu bin ich noch da, Herr, komme bald. Ja? Bei dir ist kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr da. Und dann lese ich aber in der Bibel, in Joel, wir sind ja unter den Pfingstlern, nicht? Da lese ich, was sollen die Älteren haben? Vision, ja? Das ist das Grundsätzliche, was ein Leiter auszeichnet. Wenn ein Leiter keine Vision mehr hat, kannst du ihn knicken. Dann verwaltet er nur noch. Wenn er keinen Traum mehr hat, was mit Gottes Hilfe geschehen kann, dann geht's nicht. Nelson Mandela hat gesagt, wir wussten, dass es unmöglich war, deswegen haben wir das versucht. Und ich glaube, wenn ich euch Senioren sehe, die ihr meint, wir können nichts mehr machen. Hey, ihr könnt eine Macht ausüben. Eine Leidenschaft ausüben. Macht ausüben ist ja schon was anderes. Eine Leidenschaft ausüben, indem ihr im Gebet zur Erfüllung der Vision, die Gott in euer Herz gelegt hat, einsteigt und glaubt, er wird es tun. Was wäre bei den Senioren, die ein bisschen mehr Zeit haben, die jetzt noch mit Krücken innerlich gehen, wenn die in der Gemeinde permanent rumgehen würden und sagen, wer hat Schwierigkeiten mit den Kindern, mit den Enkelkindern, wo die andere Wege gehen, gib mir mal den Namen. Ich will die Vision leben, dass du noch mit deinen eigenen Augen siehst, wie diese Kinder und Kindeskinder den Herrn finden. Was wäre, wenn der eine oder andere von den Gehbehinderten heute hier wäre und er würde die Vision wieder bekommen, dass Gebete wirklich was bewirken? Und würde zu Martin, dich nehme ich immer mal wieder sagen, Martin braucht ein doppeltes Maß an Vollmacht, er muss wieder mehr Leute freisetzen. Wenn der durch die Straße geht, wo der Schatten hinfällt, müssen die gesund werden. Dass deine Frau, die diese Woche Geburtstag hatte, deine Schweißtücher verteilt. Ja, versteht ihr, wie wir unterm Strich leben? Wir lesen die Geschichte, wir sind andächtig und wir können sie erzählen. Macht sich gut im Kindergottesdienst, aber wir laufen weiter mit Krücken. Weil wir sagen, das ist unmöglich. Ich kann nichts mehr, ich bin nichts mehr wert, es geht nichts mehr. Und das ist die Lüge des Feindes. Du nimmst die Krücke, die du vor Jahren mal beiseite gelegt hast. Du bist als Leiter berufen, wenn du Leiterschaft in der Ewigkeit wahrnimmst. Du kannst dich einmischen, weil du die Vision hast. Es gibt ja einige, die haben die Zeltevangelisation der 50er Jahre noch gesehen. Die wissen, was Gott tun kann in dieser Stadt. Das muss den Jüngeren mitgeteilt werden und dann muss gebetet werden, dass sie es wieder glauben, dass es geschieht. Es ist doch ein Witz, wir könnten die Kirche doch hier 5-mal am Sonntag füllen. Und wir hätten auch genug Leute da, die diese Gottesdienste durchführen könnten. Aber was wir nicht haben, das ist, dass wir bereit sind, die Krücken beiseite zu legen und zu sagen, ich glaube, dass ich Leiterschaft im Gebet ausüben kann, wie kein anderer, der hier vorne steht und die Rede schwingt. Der Kranke vorne kriegt er gesagt, hey, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann kam das Nächste, er dürfte das Wort hören, ich bleib mal bei den Krücken hier, steht ja anders da, steht vom Bett, ich sage, leg deine Krücken beiseite und geh nach Hause. Sündenvergebung ist gut, ist notwendig für die Ewigkeit, sonst bist du kein Christ. Aber Buße heißt aufstehen und einen anderen Weg gehen. Der Kranke hätte da liegen können, hätte gesagt, okay, ich verliere meine Rente, meine Freunde, die mich tragen, nach Hause getragen werden, ist bequemer. Jetzt muss ich laufen. Die ganze Versorgungskiste zu Hause geht weg. Er musste aufstehen. Er musste die Krücken nehmen und sagen, ich gehe jetzt anders nach Hause. Und dann kommt er zu Hause an mit dem Bett unterm Arm. Was meinst du, was da los war? Meinst du, was das los war? Wenn du deine Krücken, die innerlich sind, die dich von der Leiterschaftsberufung, die Gott am Anfang der Schrift gegeben hat, ja, wenn du die beiseite legst und sagst, okay, ich werde anders unterwegs sein. Ich habe ganz bewusst die Geschichte nicht nur von dem Gelähmten, sondern ich habe ganz bewusst die Berufungsgeschichte des Zöllners noch dahinterher geschickt. Auch bei ihm wurde gesagt, er verließ alles und folgte Jesus nach. Wir können mit Krücken wieder rausgehen oder wir können sagen, ich möchte diese Heilung innerlich erleben, aber dafür musst du aufstehen und gehen. Du musst wieder anfangen, Gehorsamschritte zu tun. Den einen tut Gott, er ist bereit zu heilen, er ist bereit, die Sünden zu vergeben, aber aufstehen musst du selbst. Und gehen wird er nicht für dich machen. Wir haben so viele Ausreden. Die Senioren sagen, wir sind zu alt, wir können nichts mehr. Die anderen sagen, ich bin zu jung. Na, da hat Paulus was zugesagt, dem Timotheus. Ich bleibe bei der Sündenvergebung. Das Kreuz ist mir ganz wichtig, das stimmt, aber nach Hause muss ich nicht unbedingt. Ich glaube, wenn wir Leitungsautorität nicht im Gebet wieder angehen, wird nichts geschehen. Weil da verändert sich die Sprache. Und hier einen kleinen Test am Rande, da komme ich mit auf die Zielgerade. Du kannst ganz schnell sehen, ob du zur Leiterschaft im Privaten und in der Gesellschaft oder sonst wo berufen bist. Es wird die Frage sein, wenn du diese Woche in der Familie und sonst wo unterwegs bist, worüber redest du? Über all die Unmöglichkeiten und Schwierigkeiten, die da sind? Ich glaube zutiefst, dass die Menschen, die bei Pegida oder in der AfD demonstrieren und unterwegs sind, Menschen sind, die schon das Kritische irgendwo sehen. Aber sie kommen alle mit Krücken. Sie meinen, die anderen müssen das verändern. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Die anderen sind die Schlimmen. Menschen, die Leitungsverantwortung übernehmen, sahen, wie kann ich das verändern? Manchmal ist eine Demo dafür auch wichtig, aber das so ein bisschen politischer Seitenstep. Die Frage ist, wenn du dich mal kontrollierst, denkst du darüber nach, dass du klagst und dich beschwerst, auch über Dinge, die wirklich vielleicht ganz real sind, aber ob du dabei stehen bleibst? Die andere Sache ist, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Bist du in der Unmöglichkeitsdenkstruktur gefangen, ja oder nein? Ich habe schon so oft versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen, hat nicht geklappt. Ja, fang wieder an, die Vision zu kriegen, wie du als Nichtraucher hier in die Kirche kommst, wo du nicht nach Rauch muffelst, sondern wo es zu Hause anders ist. Bei Gott ist kein Ding. Einige kennen diesen Bibelvers, oder? Und trotzdem latschen wir mit Krücken durch die Gegend. Hier, Paul, stimmt bei dir was nicht. Hier hast du dich ans Frommsein gewöhnt und nicht mehr die Vision, wirklich Leidenschaft auszuüben in deinem Alltag. Worüber klage ich und worüber beschwere ich mich? Für mich ist es immer ganz klar, meine Mutter hat immer gesagt, ich gehe nicht mehr wählen. Die machen sowieso, was sie wollen. Fast hätte ich jetzt sagen müssen, Mann, dann lass dich doch mal aufstellen. Ja, dafür bin ich zu alt. Ja, frag mal, wie alt Adenauer war. Nicht? Ich will gar nicht zu Abraham hingehen. Ja? Das schaffe ich nicht im Studium. Ich glaube, wir brauchen Leute, die mit einem gesunden Charakter später in der Industrie Geschichte schreiben. Was wäre das, wenn Mercedes-Boss seine Knie beugt? Was wäre, wenn Politiker die Knie beugt? Ich weiß nicht, hatte ich das letzte Mal gesagt von Eritrea und von Äthiopien? Da wird in Äthiopien jemand gegen alle Erwartungen zum Präsidenten gewählt, der ganz tiefgläubig ist. Ich glaube sogar Charismatiker. Und das Erste, was er macht, er fängt die Gespräche mit Eritrea wieder an und bittet um Verhandlungen ohne Vorbedingungen. 20, 30 Jahre Krieg und Morden sind mit einem Mal auf den Stillstand gekommen. Was wäre möglich, wenn wir wieder die Vision hätten von christlichen Politikern? Nicht, weil sie christlich sind, sondern weil sie ihre Krücken abgelegt haben. Und weil sie Position beziehen, weil sie ihr Haus richtig entsprechend ordnen konnten. Ja, hier wäre jetzt viel drüber zu sagen. Aufstehen und gestalten, das ist wichtig. Und dann das Letzte, was du beachten musst, wenn du Buße tust und umkehrst, die Krücken beiseite legst und nach Hause gehst. Deswegen ist mir die Zöllnergeschichte so wichtig. Er folgte Jesus nach. Er wurde ein Abziehbild von Jesus. Langmütig, geduldig, gnädig, vergebungsbereit, ermutigend. Wenn solche Leidenschaft hier geboren würde, was könnte passieren? Die Autorität im Gebet wieder nehmen, die Krücken beiseite legen, unsere Sprache und unsere Haltung verändern. Aufstehen und gestalten. Und wie gesagt, es fängt nicht in der Gemeinde an. Hier in der Gemeinde kannst du üben. Es fängt zu Hause bei dir vor dem Spiegel morgens beim Zähneputzen an. Wie er, so auch ich. Und das ist mein großes Ziel. Nicht für die Gemeinde in erster Linie, sondern für mich persönlich. Ich möchte wieder lernen, die Krücken beiseite zu legen. Ich habe mich daran gewöhnt, an das normale, fromme Leben, aber ich will nicht mehr so weitergehen.
Ich möchte wieder lernen, in meinem Alltag Leidenschaft auszuüben, so wie der Herr mich geschaffen hat. Sagt Paul, ich habe dir alles gegeben. Du darfst entscheiden. Weil ich sage, wenn wir so unterwegs sind, dann wird mir nicht bange für eine gute Leidenschaft hier in der Gemeinde. Dann wird mir nicht bange für gute Ehen, die Vorbilder sind für unsere Gesellschaft. Das wird dann gehen. Dann wird mir nicht bange, dass hier nicht in jedem Gottesdienst jemand heil wird, der zutiefst an Minderwertigkeitskomplexen und an Misshandlungen aus seiner Kindheit gelitten hat. Dann wird was anders. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir es schaffen, die Leute vor Jesus Füßen zu legen. Stell die Krücken an den Ausgang. Kannst überlegen, ob du welche mitnehmen willst oder nicht. Du weißt, wie das ist, wenn man auf einmal die Dinger braucht, wa? Ja, das sind hier. Ihr lieben Gehbehinderten, wollt ihr mit mir beten, dass sich bei mir was ändert? Wenn du sagst, bei mir ist alles klar, dann bete jetzt für mich. Das Kreuz ist mir wichtig, die Vergebung der Sünden, aber ich möchte aufstehen und gehen. Hey Jesus, jetzt habe ich mich vielleicht ereifert über all dem. Du weißt ja schon, wie ich mich heute den ganzen Tag schon geärgert habe, bevor der Gottesdienst anfing. Du kennst mein Nervenkostüm, du kennst meine Seele, du weißt, wie ich gestrickt bin und du kennst auch meine Vergangenheit. Aber ich möchte heute wieder was aus der Hand legen. Was aus der Hand legen, was dich nicht ehrt. Ich möchte freigesetzt werden von Gehbehinderungen. Und dir wieder mehr vertrauen, dass du große Wunder tust. Ich möchte meine Arbeitsdenkstruktur beiseite legen. Ich möchte so jemand sein wie einer von den vier Diakonen, die sagen, es ist alles möglich, wenn wir es schaffen, die Person vor Jesu Füßen zu legen. Und ich möchte für die Gemeinde hier beten, dass wir unsere Leiterverantwortung wahrnehmen, dass wir darüber ins Dienen kommen. Ich bete zu unseren Senioren hin, dass ganz neu wieder eine Vision, neben der Vision über den Himmel, in ihr Herz gelegt wird, was Gott durch diese Gemeinde tun kann, wenn er seine Hand ausstreckt. Dass sie ganz neu in diese Vision wieder hineinbeten, dass Zeichen und Wunder geschehen, die stärker sind, wie die, die in der Zeltzeit gewesen sind. Ich bete, dass ihre Wohnungen erfüllt werden durch deinen Geist, dass sie vor deinen Füßen stehen und du sie leitest und führst in Gebete, die wirklich notwendig sind für diese Zeit und für diese Gemeinde. Und ich bete, dass sie sehen, wie Kranke aufstehen, wie Kranke gehen, wie Selbstwertgefühle wieder korrigiert werden. Wie Menschen Leidenschaft in dieser Zeit wahrnehmen. Ich bete für die Senioren. Und ich bete für einen kühnen Geist der jungen Generation. Sie sagen, wir wollen nicht ein normales Leben, sondern wir wollen das Leben, was Gottes Kraftwirkung begleitet sehen. Ich segne hinein zu all den Entmutigten, Lethargikern, Routiniers, dass eine neue Frische hineingeboren wird, die du schenkst. In Jesu Namen. Amen.